Falscher Zustand zur kritischen Theorie der Ontologie bei Herbert Marcuse. Was eine tiefe Bedeutung hat, taugt eben darum nichts. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Erstens. Die Ontologie ist im vergangenen Jahrhundert vor allem mit zwei Namen verbunden gewesen, die bereits die paradoxe Gestalt der Ontologie als philosophische Disziplin markieren. Auf der einen Seite findet sich die neukantianisch beeinflusste Ontologie der Welteinheit Nicolai Hartmanns, die heute weitgehend in Vergessenheit geraten ist, auf der anderen Seite die Fundamentalontologie Martin Heideggers, die mit nachhaltiger Wirkung nahezu jede philosophische Entwicklung im 20. Jahrhundert prägte, ja mithin die Philosophie des 20. Jahrhunderts entscheidend bestimmt hat. Heideggers Ontologie wurde von unterschiedlichsten Schulen nachgerade euphorisch rezipiert als vermeintlich einziger Denkweg, der im gegenwärtigen Zeitalter überhaupt noch beschritten werden könne. Dass Heidegger die Metaphysik endgültig zerschlagen wollte und Jacques Derrida dies mit dem Verweis quittierte, Heidegger sei damit nicht weit genug gegangen, ist überdies symptomatisch für eben die Paradoxie, die die moderne Ontologie im Kontext der Geschichte des 20. Jahrhunderts ohnehin bezeichnet. Die Fundamentalontologie ist nur naiv oder zynisch vom deutschen Boden zu trennen, auf dem die Lichtung des unverborgenen Seins inmitten des nationalsozialistischen Terrors ausgemacht wurde. Dass Heidegger sich nicht nur persönlich zum Faschismus bekannte, gilt noch heute in der akademischen Philosophie als Tabu. Um es mit Hassan Gifsan zu formulieren, nicht trotz des Unmenschlichen, in das Heidegger dummerweise abgeglitten wäre, bekam seine Philosophie ihre machtvolle Position, vielmehr avancierte das Denken der Inhumanität selbst in den letzten Jahrzehnten zur regelrechten Mode. Ausgerechnet eine Theorie, die Realitätsflucht und Geschichtsverneinung zum Programm erhoben hatte und die sich jeder Form von radikaler Kritik versagte, die von Gesellschaft nichts wissen wollte, wurde nunmehr zum Schlüssel beigebogen, mit dem man sich Zugang zu den wirklichen, tatsächlichen und konkreten sozialen Problemen der heutigen Zeit zu verschaffen glaubte. Insbesondere die angebliche Technikkritik des späteren Heideggers hat maßgeblichen Einfluss auf die Postmoderne und die Medientheorie gefunden. Die Linie Kant-Hegel-Marx wurde zerrissen. Mit Heidegger begründete man Diskursanalyse und Machtkritik, bekannte sich zu einem gefährlichen Nihilismus, in dem Wahrheit, Geschichte, Subjekt, Mensch und so weiter als Kategorien verworfen wurden. Die beiden großen Lager der französischen Philosophie beziehen sich gleichermaßen auf Heidegger. Auf der einen Seite Jean-Paul Sartre und sein Versuch einer phänomenologischen Ontologie von 1943, auf der anderen Seite Michel Foucault, bei dem Gilles Deleuze eine andere Ontologie zu finden glaubte, die Deleuze dann als Ontologie von Differenz und Wiederholung gegen Hegel fortsetzte. In der Kritik ist dann versucht worden, solche postfundamentale Ontologie in einer Ereignisontologie, Ontologie der Situationen oder Ontologie der Revolution, Ontologie der Politik etc. aufzuheben. Foucault hatte schon 1970 lobend an Deleuze hervorgehoben, dass dieser eine Ontologie des Mannigfaltigen gegen eine univoke Ontologie, also gegen die Ontologie des Einen setzte. Jedenfalls ist Heideggers Fundamentalontologie 1968 der Ausgangspunkt für Deleuze' Differenz und Wiederholung, nämlich die immer schärfere Ausrichtung Heideggers auf eine Philosophie der ontologischen Differenz und damit zugleich die philosophische Fortführung einer merkwürdigen Heidegger-Mode, die sich zur neuen Ontologie erklärt, eine Mode, die ihren Ursprung vor allem im Jargon der heideggerschen Philosophie hat. Zu Beginn der 60er Jahre hatte der Literaturwissenschaftler Marshall McLuhan die suggestive Sprache Heideggers in seine berühmten Thesen von der Gutenberg-Galaxis implementiert und damit Heidegger nach gerade zum philosophischen Vordenker einer Medientheorie des Computerzeitalters gemacht. Heidegger, Surfboards along on the electronic wave as triumphantly as Descartes rode the mechanical wave. 30 Jahre später, zu einer Zeit, in der sich die Computervernetzung paradigmatisch durchzusetzen beginnt, versucht Michael Heim erneut diese assoziative Verbindung quasi-ontologisch zu fundieren. In einem Interview mit dem Radiotheoretiker Gert Löwing äußert sich Heim 1994 allerdings weniger philosophisch und fällt auf den assoziativen Jargon zurück, erklärt aber eben damit treffend die Heidegger-Mode der medientheoretischen Pseudo-Ontologie. Because he, Heidegger, was so profound in his genius to see ahead, he was aware of the powerful changes that were going to happen after his life. After all, the personal computer wasn't even developed when he died in 1976. Ebenfalls bemerkenswert für diese Projektion von ontologischen Problemen auf technologische Sachverhalte sind Hubert L. Dreyfus' beiden Arbeiten What Computers Can't Do 1979 und What Computers Still Can't Do 1992, in denen er mit einer analytisch-philosophischen Lektüre Heideggers gegen voreilige Schlussfolgerungen der künstlichen Intelligenzforschung argumentiert. Moden wechseln schnell. Allerdings scheint an der Heidegger-Mode etwas Zeitloses zu haften. Auch für Theoriemoden gilt, dass es nicht bloß um kurzlebige Beliebigkeiten geht, sondern um spezifische Konstellationen geschichtlicher Erfahrungen der Gegenwart, die eben verzerrt in der Mode zum Ausdruck kommen. Die Mode markiert gewissermaßen die Schwelle, an der die ökonomischen Prinzipien der Verwertungslogik in Ideologie verdinglichen. Zur Geschichte der Mode gehört, dass sie den Verlauf der Krisendynamik nachzeichnet, indem sie immer billiger wird, um rascher wechseln zu können. Walter Benjamin hat dies in seinem Passagenwerk notiert: Moden sind ein Medikament, schreibt er dort, das die verhängnisvollen Wirkungen des Vergessens im kollektiven Maßstab kompensieren soll. Je kurzlebiger eine Zeit, desto mehr ist sie an der Mode ausgerichtet. Als ein solches Medikament sind die Moden Antiaphrodisiakum für die jeweilige Generation. Gerade die Theoriemoden fungieren dabei als Tarnung bestimmter Anliegen der herrschenden Klasse, nämlich, dass alles so bleibt, wie es ist. Die Struktur der Mode ist, dass Abstraktifikationen mit Konkretion verwechselt werden. Als spezifisches Phänomen der kapitalistischen Moderne konterkariert die Mode geschichtliche Erfahrung, indem sie geschichtliche Erfahrung ersetzt. In der Mode gerinnt jene Form bürgerlicher Entfremdung, die zwischen Individuum und Gesellschaft sich einstellt, als Sinnverlust. Mode behauptet, dass es zu jeder Zeit eine besondere Signatur des Sinnlosen gibt, die sie dechiffriert zum Ausdruck zu bringen vorgibt. Damit wird Mode zum Surrogat für geschichtliche Erfahrung und setzt ihre Aktualität dadurch, dass sie einzig aus dem Sinnverlust ihre eigentliche Bedeutung zu schöpfen vermag. Insofern hat Adorno die ontologische Mode charakterisiert durchs Versprechen, den individualistischen Zustand kraft Setzung eines den Menschen übergeordneten, dem Dasein enthobenen, zugleich jedoch eindeutigen theologischen Inhalts entratenden, abstrakten Prinzips zu überwinden. Gerade die Lehre Heideggers, die beim Sinnverlust fundamental ansetzt, indem sie behauptet, dass über Jahrtausende die Frage nach dem Sinn des Seins gar nicht mehr gestellt worden sei, eignete sich vortrefflich zur Theoriemode in einer Zeit, in der ohnehin der Sinn des Lebens sich zunehmend der konkreten Alltagserfahrung entzogen hatte. Der erste imperialistische Weltkrieg, der Beginn der fordistischen Produktion und tayloristischen Organisation, vor allem aber die siegreiche Oktoberrevolution, schließlich auch die Umbrüche und Entdeckung in den Natur- und Humanwissenschaften, bilden die Eckpunkte eines Milieus, in dem Heideggers Denken seine unheimliche Anziehungskraft entfalten konnte, eine Anziehungskraft, die insbesondere ihre Wirkung auf junge kritische Intellektuelle hatte. Zweitens. Die kritische Philosophie entwickelt im 20. Jahrhundert zahlreiche Ansätze, eine materialistische Theorie mit einer ontologischen Fragestellung zu verbinden. Dazu gehören Ernst Blochs utopische Ontologie des Noch-Nicht-Seins, Georg Lukacs späte Ontologie des gesellschaftlichen Seins, Jean-Paul Sartres phänomenologische Ontologie, Hannah Arendts Konzept der Vita Activa, Günther Anders Antiquiertheit des Menschen und Herbert Marcuses sogenannter Heidegger-Marxismus, seine Verbindung von Ontologie und Materialismus zu einer konkreten Philosophie der Praxis. Nicht zuletzt wegen Marcuses Freiburger Studentenjahre bei Heidegger und wegen des Versuchs, sich bei Heidegger zu habilitieren, geht man gemeinhin von einem wichtigen philosophischen Einfluss Heideggers auf Marcuses Theorie aus. Das ist bei nochmaliger Lektüre vom heutigen Standpunkt aus anzuzweifeln. Die Bezeichnung Heidegger-Marxismus erscheint aus mehreren Gründen unsinnig, irreführend und falsch. Erstens. Marcuse hat 8 Bücher verfasst. Wenn er tatsächlich seine Theorie auf Heideggers Denken bezöge, hätte er sich dann nicht in einem dieser Bücher nachdrücklich mit Heideggers Philosophie beschäftigt? Es gibt 2 Bücher über Hegel, Hegels Ontologie und die Theorie der Geschichtlichkeit und Vernunft und Revolution, ein Buch über Freud, Triebstruktur und Gesellschaft, ein Buch über Marx und den Marxismus, die Gesellschaftslehre des sowjetischen Marxismus und 4 Bücher über eine an Marx anschließende kritische Theorie, der eindimensionale Mensch, Versuch über die Befreiung, Konterrevolution und Revolte und die Permanenz der Kunst, aber kein Heidegger-Buch. Zweitens. Für das Konzept der kritischen Theorie, das Marcuse zusammen mit Max Horkheimer in den 30er Jahren ausarbeitet, ist es ohnehin wesentlich, sich nicht programmatisch auf eine personalisierte Philosophie zu beziehen. Zweifellos gehört Marcuses kritische Theorie zum Marxismus, sie aber auf den Marxismus und sogar auf einen spezifischen Heidegger-Marxismus zu verengen, widerspricht der Idee der kritischen Theorie. Marcuses Theorie dem Marxismus zuzurechnen, wäre allerdings aber deshalb gerechtfertigt, weil sich die Lehre von Marx mehr und mehr von der Person Karl Marx gelöst hat und sich zu einer politischen Praxis der kritischen Theorie entwickelt hat. Mit dem Etikett Heidegger bleibt aber immer die Person Martin Heidegger verbunden, mit dem Etikett darüber hinaus eine Bewegung zu assoziieren und Marcuse damit in Zusammenhang zu bringen, ist zynisch. Diese Bewegung wäre philosophisch und politisch der deutsche Faschismus. Drittens. Die kritische Theorie hat in der Philosophie Heideggers nicht unwesentliche Elemente einer regressiven, reaktionären Ideologie herausgearbeitet. Es wäre widersinnig, wenn Marcuse, der an der Formulierung der Idee einer kritischen Theorie maßgeblich beteiligt war, entscheidende Impulse ausgerechnet bei Heidegger gefunden haben sollte. Tatsächlich finden sich in Marcuses Schriften nur sehr spärliche, marginale, positive Bezüge auf Heidegger. Viertens. Zwar rekurriert Marcuse mit seinen Untersuchungen zum Materialismus explizit auf Marx, mit seinem Begriff der Ontologie bezieht er sich indes nicht auf Heidegger, sondern auf Hegel und bezeichnet deshalb mit Ontologie etwas, man muss fast sagen, diametral anderes als Heidegger mit der Fundamentalontologie. Schon der Titel des Habilitationsversuchs Hegels Ontologie und die Theorie der Geschichtlichkeit steht im Kontrast zu Heideggers anti-Hegelscher Fundamentalontologie, die er in Sein und Zeit entwickelt. Fünftens. Marcuses Begriff der Ontologie ist nicht mit dem Namen Heidegger verbunden. Es gibt nur 2 Stellen, wo Marcuse Heideggers Philosophie als Ontologie bzw. Fundamentalontologie bezeichnet. Ansonsten ordnet Marcuse Heidegger der Phänomenologie, später dem Existenzialismus zu. Marcuse selbst benutzt das Wort Ontologie in den 20er Jahren eher sporadisch, immer in Bezug auf Hegel, Anfang der 30er Jahre in Hegels Ontologie und die Theorie der Geschichtlichkeit sowie in seinem Beitrag Neue Quellen zur Grundlegung des historischen Materialismus dann durchaus systematisch mit Bezug auf Hegel und Marx. Sechstens. Heideggers Wirkung, Rauschwirkung, wie Hannah Arendt es nennt, auf Marcuse war scheinbar weniger theoretisch als vielmehr didaktisch. Für Marcuse war Heideggers größte philosophische Leistung eben nicht die fundamental-ontologische Daseinsanalyse, sondern seine Interpretation der griechischen Philosophie. Er konnte einen Satz von Aristoteles oder sogar von einem der Vorsokratiker herausgreifen und ihn nicht nur eine Stunde oder zwei analysieren, sondern ein halbes Semester lang, schreibt Marcuse. Es war äußerst interessant und spannend, sehr originell, wir waren vollkommen ergriffen und ganz begeistert. Wenn Marcuse in seinen Schriften aus der Zeit, wo er bei Heidegger studierte, Begriffe benutzt, die er, wenn auch mit modifizierter Bedeutung, Heidegger zu entlehnen scheint, dann eher, um damit diesen philosophischen Gestus des Außenseiters zu übernehmen, eine Sympathie in der Haltung, der Heidegger mitnichten selbst gerecht wurde. Nach 1934 benutzte er auch keine Formulierung mehr, die dem heideggerschen Jargon in irgendeiner Weise ähnlich waren. Mit Englisch beginnt Marcuse darüber hinaus ohnehin in einer Sprache zu arbeiten, die Heideggers Vorstellung von der Echtheit, Eigentlichkeit und Tiefe der deutschen Sprache vollständig entgegengesetzt ist. Siebtens. Von der Formel Heidegger-Marxismus geht ein fragwürdiger Reiz des Provokativen aus. Einerseits Heidegger, der bekennende Nationalsozialist, und andererseits Marx, dessen Name im Nationalsozialismus mit einem jüdischen Bolschewismus identifiziert wurde. Heidegger rechtfertigte sein entschlossenes Eintreten für die Nazis mit deren entschlossenen Eintreten gegen Kommunismus und sozialistischen Humanismus. Nie hat sich Heidegger davon distanziert, dass das System, das er unterstützte, Kommunisten umbrachte und die europäischen Juden systematisch vernichtete. Den emigrierten Marcuse ein Heidegger-Marxisten zu nennen, ist widersinnig. Heidegger schrieb in einem Brief an Marcuse am 20. Januar 1948, er erwartete vom Nationalsozialismus eine geistige Erneuerung des ganzen Lebens, eine Aussöhnung sozialer Gegensätze und eine Rettung des abendländischen Daseins vor den Gefahren des Kommunismus. Marcuse hatte bereits durch sein kurzes Engagement für die Räterepublik und durch seine frühen Aufsätze deutlich gemacht, inwiefern das abendländische Dasein nicht durch Aussöhnung sozialer Gegensätze gerettet werde, sondern nur durch die konsequente Einrichtung einer kommunistischen Gesellschaft durch die Revolution. Wenn Marcuse in diesem Sinne als Kommunist vor den Nazis fliehen musste, dann musste er genau in dieser Hinsicht auch vor Heidegger bzw. dieser narzisstischen Variante des Antikommunismus fliehen. Drittens. Marcuses Interesse an Heidegger war von Anfang an von einer kritischen Distanz gekennzeichnet. Die anfängliche Begeisterung für Heideggers Philosophie richtete sich nicht auf Sein und Zeit als Ontologie, sondern auf Heideggers vermeintliche radikale Thematisierung des menschlichen Daseins in seiner konkreten Lebenssituation. Marcuse hat die Anziehungskraft des heideggerschen Denkens in späteren Gesprächen skizziert. Zitat: Wir sahen in Heidegger, was wir zuerst in Husserl gesehen hatten, einen neuen Anfang, der erste realistische Versuch, Philosophie auf wirklich konkrete Grundlagen zu stellen. Eine Philosophie, die sich für die menschliche Existenz interessierte, für menschliche Bedingungen und nicht bloß für abstrakte Ideen und Prinzipien. In einem Gespräch von 1977 beschreibt Marcuse das so: Ich glaube, dass der Übergang von dem, was Sie Heideggers Gedankenwelt nennen, zum Marxismus kein persönliches Problem war, sondern ein Generationenproblem. Entscheidend war das Scheitern der deutschen Revolution. Was geschieht nach dem Scheitern der Revolution? Eine Frage, die für uns ganz entscheidend war. Philosophie wurde damals durchaus gelehrt, die akademische Szene war beherrscht von Neukantianismus, Neuhegelianismus, und da plötzlich erschien Sein und Zeit als eine wirklich konkrete Philosophie. Da war die Rede vom Dasein, von Existenz, vom Mann, vom Tode, von der Sorge. Das schien uns anzugehen, das dauerte bis ungefähr 1932, dann haben wir allmählich gemerkt, dass diese Konkretion ziemlich falsch war. Günther Anders hat passend von einer Pseudokonkretheit der heideggerschen Philosophie gesprochen, einem provinziellen Denken, das sich den konkreten gesellschaftlichen Problemen entzieht. Sein und Zeit als konkrete Analyse des Daseins zu lesen, als konkreten Entwurf eines konkreten Daseins des Menschen, entspricht allerdings eher einer Philosophie, die Heidegger ja gerade in Sein und Zeit überwinden wollte, und deutet deshalb auf ein Missverständnis, das Marcuse mit Anders, Sartre und anderen teilt. Dieses Missverständnis ist aber Heideggers Missverständnis der Ontologie, letztendlich, weil sich Heidegger mit seiner Fassung der Grundfigur einer ontologischen Differenz dem ontologischen Problem selbst entzogen hat. Wie bei Sartre, Anders oder eben bei Bloch bleibt auch Marcuses Begriff der Ontologie als Lehre des Seins auf das Subjekt-Objekt-Verhältnis bezogen. Es ist ein Begriff von Ontologie, den Heidegger in seiner Zeit ganz energisch zurückweist. Marcuse findet ihn bei Hegel und Marx. Weder ist es also Marcuses Absicht, Heidegger und Marx miteinander zu verbinden oder zu vermitteln, noch sieht Marcuse die Notwendigkeit, dass die Marx'sche Theorie ausgerechnet mit Heideggers Philosophie zu ergänzen oder weiterzuentwickeln wäre. Vielmehr scheint Marcuses Bezug auf die Ontologie den fortschreitenden Bruch mit Heidegger und seiner Fundamentalontologie zu markieren, um so gegen Heidegger eine kritische Theorie des Seins, des Daseins, des Menschen zu entwickeln. Das philosophische Ziel Marcuses bleibt die radikale kritische Theorie von der Möglichkeit der Befreiung und der Befriedung des Daseins. Viertens. Nach dem Kriegsdienst ist Marcuse für kurze Zeit passives Mitglied der SPD. 1918 wird er in einen Berliner Arbeiter- und Soldatenrat gewählt. Im selben Jahr beginnt Marcuse in Berlin sein Studium der Literaturgeschichte, Philosophie und Nationalökonomie, das er 1922 in Freiburg mit seiner Promotion Der deutsche Künstlerroman abschließt. Resümierend heißt es dort, Zitat: Der große Rhythmus sollte aufgedeckt werden, indem der Künstlerroman das künstlerische Weltgefühl aufnimmt und gestaltet, Ausdruck eines Künstlertums und einer Zeit geworden ist. Eines Künstlertums und einer Zeit, die Zersetzung und Zerreißung einheitlicher Lebensformen, der Gegensatz von Kunst und Leben, die Sonderung des Künstlers von seiner Umwelt ist Voraussetzung des Künstlerromans und sein Problem, das Leid und die Sehnsucht des Einsamen, sein Kampf um neue Gemeinsamkeit. Eine neue Gemeinsamkeit im Sinne der neuen Gemeinschaft. Das meint keineswegs Volksgemeinschaft, sondern ist die begrifflich noch ungebildete Reflexion auf die humane Gesellschaft innerhalb der emanzipierten Gesellschaft, wie sie sich etwa experimentell in der Sowjetunion zu Beginn der 20er Jahre ankündigte, so heißt es zum Schluss der Dissertation, der außerdeutsche Künstlerroman wurde nur so weit herangezogen, als er neue entscheidende Problemstellung und Wandlung brachte. Nur eine der großen europäischen Literaturen kennt den Künstlerroman im Sinne jener weltanschaulichen Auseinandersetzung nicht, die russische. Dort ist die Einheit der Lebensformen, die tiefe Einheit von Künstler und Volk. Dort ist der Künstler der Bruder im Leid, Tröster, Künder und Erwecker seines Volkes. Für den deutschen Künstlerroman ist die Gemeinsamkeit nichts Gegebenes, sondern Aufgegebenes. Über den literarhistorischen Problem wird ein Stück Menschheitsgeschichte sichtbar, das Ringen des deutschen Menschen um die neue Gemeinschaft. Aufgegebenes ist dialektisch zu verstehen, nämlich sowohl als zu lösende Aufgabe, politisch als revolutionäre Aufgabe, als auch als Aufgeben vor dem nicht lösbaren, politisch als revolutionäre Überwindung des Gescheiterten. Mit der Problematisierung des Gegensatzes von Kunst und Leben in der Einleitung wird hierbei auf Hegels Ästhetik und auf Lukács Theorie des Romans verwiesen, greift Marcuse schon auf zentrale Aspekte seiner späteren kritischen Theorie der Praxis vor, nämlich einerseits die ästhetische Dimension, andererseits die Phänomenologie des menschlichen Daseins. Beides sind sinnlich praktische Dimensionen des Menschen, nicht nur im Hinblick auf räumlich-statische Abmessung im Bereich des Gegenwärtigen, sondern wesentlich in Bezug auf das lebendige Geschehen des menschlichen Daseins, auf die Geschichtlichkeit, auf Praxis. Gemeinschaft heißt also diesbezüglich die auf die geschichtliche Zukunft gerichtete Wiedergewinnung des Lebens. Nach der Promotion kehrt Marcuse zurück nach Berlin, arbeitet als Buchhändler. 1928 setzt Marcuse sein Studium in Freiburg bei Husserl und Heidegger fort. 1928 veröffentlicht Marcuse seinen einzigen Text, der sich explizit mit Heidegger auseinandersetzt, Beiträge zu einer Phänomenologie des historischen Materialismus. Doch keineswegs steht Heidegger hier im Zentrum, sondern der Marxismus, die Theorie der proletarischen Revolution und die revolutionäre Kritik der bürgerlichen Gesellschaft. Die Wahrheiten des Marxismus sind keine Wahrheiten der Erkenntnis, sondern des Geschehens. Nur so kann die kritische Frage gestellt werden, kommt der theoretische Begründungszusammenhang aus einer vollen Erfassung des Phänomens der Geschichtlichkeit? Innerhalb des Marxismus bezeichnet der historische Materialismus den Gesamtbereich der Erkenntnisse, die sich auf die Geschichtlichkeit, auf das Sein, die Struktur und die Bewegtheit der Geschichte beziehen. Marcuses Ausgangspunkt ist mithin die marxistische Grundsituation. Noch einmal ein Zitat. Die Grundsituation eines Menschen nennen wir die Lage, in der er seine einmalige Stellung zur Umwelt und die aus ihr sich ergebende Aufgabe in den Blick bekommt und bestimmen kann. Zitat Ende. Die marxistische Grundsituation ist darüber hinaus von der radikalen Tat als die entscheidende Realisierung des menschlichen Wesens, wie Marcuse schreibt, bestimmt. Wie menschliches Dasein wesentlich praktisch ist, so ist es auch wesentlich geschichtlich. Seine Situation ist eine geschichtliche, mag er sie ergreifen oder nicht. Diese Bestimmung der Existenz ist eine geschichtliche, sie wird durch die geschichtliche Situation der Existenz umschrieben, die jeweiligen Möglichkeiten des konkreten Menschen sind durch sie vorgezeichnet, ebenso wie seine Wirklichkeit und seine Zukunft. Heidegger wird hier im Kontext einer Phänomenologie dieser Geschichtlichkeit diskutiert. Zwar bezeichnet Heideggers Sein und Zeit nach Marcuse einen Wendepunkt in der Geschichte der Philosophie, den Punkt, wo die bürgerliche Philosophie sich von innen her selbst auflöst und den Weg freimacht zu einer neuen konkreten Wissenschaft. Allerdings ist die in Sein und Zeit entworfene Philosophie nicht die konkrete Wissenschaft, die Marcuse mit dem historischen Materialismus meint, sondern sie ist eben genau die bürgerliche Philosophie, die den Wendepunkt, den Umsturz lediglich zum Ausdruck bringt, ohne die daraus resultierenden Probleme selbst lösen zu können. Marcuse bezieht sich demnach hier keineswegs positiv auf Heidegger, sondern stellt in dem Abschnitt die Schwächen von Sein und Zeit dar. In diesem Sinne ist der Titel des Abschnitts zu lesen, die Geschichtlichkeit des Daseins nach Heidegger, Sein und Zeit. Marcuse stellt hier noch einmal die Frage, welche Methodik des Denkens, Dialektik und Tuns, revolutionäre Praxis, sich aus dem in der marxistischen Grundsituation gewonnenen Standpunkt ergibt. Aber er stellt die Frage nicht an Heidegger, weil er weiß, dass mit Heidegger diese Frage gar nicht beantwortet werden kann. Denn einerseits verwirft Heidegger die Dialektik, beziehungsweise ist er vollständig undialektisch in seinem Denken. Andererseits ist Heidegger nicht in der Lage, die Tat, etwa die Entschlossenheit des Daseins, als kollektive und revolutionäre Praxis geschichtlicher und emanzipatorischer Veränderung zu begreifen. Die Aufzeigung der Geschichtlichkeit als Grundbestimmung des Daseins, das ist der für uns entscheidende Punkt von Heideggers Phänomenologie, schreibt Marcuse. Weil in Sein und Zeit die Grundfrage aller lebendigen Philosophie aufgeworfen wird, was ist eigentliche Existenz und wie ist eigentliche Existenz überhaupt möglich, nach langen Abirrungen wird wieder gesehen, dass Sinn und Wesen des Menschen in seinem konkreten Dasein beschlossen sind. Gewiss, räumt Marcuse ein, lassen sich gegen Heideggers Analysen zahlreiche Einwände vorbringen, kann sein methodischer Ansatz abgelehnt werden, aber jede solche Kritik geht an dem Sinn des Werkes vorbei, der wahr bleibt, selbst wenn schwere Unrichtigkeiten unterlaufen sind. Wahr bleibt Heidegger nämlich in seiner Stellung innerhalb der bürgerlichen Philosophie und nicht in Bezug auf seine Bedeutung für eine kritische Theorie der Praxis. Zitat: Indem Heidegger hierbei die geschichtliche Geworfenheit des Daseins und seine geschichtliche Bestimmtheit und Verwurzelung im Geschick der Gemeinschaft erkennt, hat er sein radikales Forschen zu dem äußersten Punkt vorangetrieben, zu dem die bürgerliche Philosophie bisher gelangte und überhaupt gelangen kann. Aber hierbei hat der radikale Anstoß sein Ende erreicht. So muss schließlich Heideggers Versuch, die entscheidende Entschlossenheit gerade an dieser Stelle an das einsame Dasein zurückzuverweisen, anstatt sie zur Entschlossenheit der Tat vorzutreiben, entschieden widersprochen werden. Heideggers Theorie, so Marcuse, mangelt es an der notwendigen Fülle und Deutlichkeit, weil die an dem materiellen Bestand des geschichtlichen Daseins vorbeigeht. Dagegen heißt es, wenn Dasein seinsmäßig geschichtlich ist, dann steht es auch in jedem Augenblick in einer konkreten geschichtlichen Situation, die erst destruiert werden muss, ehe ein Aufweis seiner Grundstruktur möglich ist. Eben diese letzte Konkretion ist nun die Leistung der dialektischen Methode, und die echte Dialektik erfüllt erst dann die Forderung letzter Konkretion und wird damit auch der Seinsart menschlicher Existenz ganz gerecht, wenn sie aus der Erkenntnis der konkreten geschichtlichen Situation auch die Konsequenzen zieht für die entscheidende Sphäre menschlicher Existenz, der Praxis. Sofern diese revolutionäre Dimension bei Heidegger fehlt, fasst Marcuse seine Kritik zusammen, Zitat noch einmal, hier stößt die Untersuchung Notwendigkeit auf die Fragen der materiellen Konstitution der Geschichtlichkeit, einen Durchbruch, den Heidegger nirgends vollzieht oder auch nur andeutet. Zwar entwickelt Heidegger eine Theorie der Geschichtlichkeit, doch bleibt diese Geschichtlichkeit ohne Dialektik ahistorisch. Der Heideggerschen Phänomenologie fehlt die materialistische Dimension, die das menschliche Dasein als unabgeschlossenen, geschichtlich offenen Prozess aufzufassen vermag, die das gegebene Dasein als veränderbar begreift. Demgegenüber geht es Marcuse darum, aus der Notwendigkeit einer unerträglich gewordenen Existenz heraus das Geschehen neu zu begreifen. Ein derart in die menschliche Praxis gesellschaftlicher Verhältnisse zurückgeholter Begriff des Daseins widerspricht allerdings Heideggers Fundamentalontologie, weshalb es schließlich als radikale Absetzung von Heidegger zu verstehen ist, wenn Marcuse schreibt, Zitat, die Bewegtheit der Geschichte ist das Geschehen der menschlichen Existenz, jede neue geschichtliche Wirklichkeit fordert eine neue menschliche Existenz. Diesen Gedanken nimmt Marcuse in seinem Beitrag über konkrete Philosophie auf. Fünftens. In seinem Beitrag über konkrete Philosophie von 1929 hebt Marcuse zwar in einer Eingangsanmerkung die thematische Bedeutung Heideggers hervor, erwähnt ihn aber im weiteren Text nicht mehr. Mit Verweis auf Lukács Geschichte und Klassenbewusstsein bzw. mit Verweis auf den Begriff der Verdinglichung schreibt Marcuse, die geschichtliche Wirklichkeit, die die Philosophie beim Ansprechen des Daseins vorfindet, ist ebenso wenig eine dem jeweiligen Dasein zufällige Faktizität, von der abstrahiert werden könnte, als eine selbstständige reine Dingwelt, die erkenntnismäßig unbeschadet ihrer Wahrheit von der gleichzeitigen Existenz gelöst werden könnte. Und der Gegenstand der konkreten Philosophie ist das gleichzeitige Dasein, qua existierendes menschliches Dasein in der Weise seines Existierens. In der Geschichte geht es um die faktische politische Situation dieses Daseins. In der konkreten Philosophie geht es um das Dasein in der konkreten Fülle seiner Existenz. An anderer Stelle formuliert Marcuse ähnlich: Der konkreten Philosophie geht es um die Wahrheit der gleichzeitigen menschlichen Existenz. Mit Heideggers Fundamentalontologie haben diese Formulierungen nichts zu tun. Konkrete Fülle und Gleichzeitigkeit der Existenz deuten zugleich über das bloße Sein hinaus. Die Geschichtlichkeit des Daseins verweist auf die Prozessualität des Daseins, auf die Veränderbarkeit der Existenz, auf das Subjekt. Will die konkrete Philosophie eine wirkliche Änderung der Existenz hervorrufen, schreibt Marcuse, so muss sie Existenz in dieser Sphäre des Geschehens aufsuchen. Nur das eigentliche Subjekt des Geschehens kann das Subjekt solcher Änderung sein. Auch wenn Marcuse hier noch nicht von Ontologie und auch noch nicht von kritischer Theorie spricht, deutet sich bereits an, inwiefern eine kritische Theorie der Gesellschaft ontologisch im Sinne einer Analyse des konkreten Daseins auf die konkrete Stellung des Subjekts in der gegenwärtigen sozialen Situation bezogen sein muss. Zitat: Die konkrete Philosophie hat zunächst nach dem Subjekt zu fragen, und hier zeigt sich, dass das Subjekt des Geschehens nicht der Einzelne ist. Demnach müsste also die konkrete Philosophie sich an die mit ihr gleichzeitige Gesellschaft wenden. Von Heideggers fundamental-ontologischer Frage nach dem Sinn des Seins, die jede Problematik der Gesellschaft, jede Sozialphilosophie und jede kritische Theorie zurückweist, ist Marcuses Entwurf einer Ontologie der kritischen Theorie weit entfernt. So verwundert es auch nicht, dass in Marcuses zweiteiligen Rezensionstext über Siegfried Marx, die Dialektik in der Philosophie der Gegenwart, Heidegger nur sporadisch erwähnt wird, obwohl es im ersten Halbband einen ganzen Abschnitt über Heidegger gibt. Denn wie Marcuse noch einmal hervorhebt, Marx und nicht Heidegger, muss man hinzufügen, hat als erster die eigentliche Geschichtlichkeit des menschlichen Daseins in dem ihr allein gemäßen Zugang ergriffen. Sechstens. Im Nachhinein erscheint für Marcuse weniger Heideggers Sein und Zeit bahnbrechend, als vielmehr die Publikation der sogenannten ökonomisch-philosophischen Manuskripte, die Karl Marx 1844 in Paris verfasste. Marcuse interpretiert die gerade veröffentlichten Manuskripte sehr euphorisch. In den Marx'schen Manuskripten entdeckt Marcuse nun, was er bei Heidegger zu finden glaubte, eine konkrete Philosophie der Praxis, eine kritische Theorie der Geschichtlichkeit. Erstmals führt er hier systematisch den Begriff der Ontologie ein. Heidegger bleibt indes in dem Text unerwähnt. Im Zentrum steht hier, wie in den Pariser Manuskripten, der Begriff der Arbeit bzw. die Entfremdung der Arbeit. Marcuse räumt ein, wir würden uns scheuen, den viel missbrauchten Terminus Ontologie im Zusammenhang mit der Marx'schen Theorie zu verwenden, wenn ihn nicht Marx selbst ausdrücklich gebrauchte. So sagt er, erst durch die Vermittlung des Privateigentums wird das ontologische Wesen der menschlichen Leidenschaft sowohl in seiner Totalität als in seiner Menschlichkeit, und er spricht davon, dass die Empfindung, Leidenschaften und so weiter des Menschen nicht nur anthropologische Bestimmung, sondern wahrhaft ontologische Wesens Naturbejahung sind. Doch nicht nur Arbeit wird als ontologischer Begriff verstanden, ebenso ist Sinnlichkeit hier ein ontologischer Begriff innerhalb der Wesensbestimmung des Menschen. Zudem heißt es, Zitat, Not und Bedürftigkeit betreffen überhaupt nicht einzelne Verhaltensweisen des Menschen, vielmehr bestimmen sie sein ganzes Sein. Sie sind ontologische Kategorien. Grundbegriff bleibt aber die Arbeit. Arbeit wurde, wie Marcuse schreibt, mit Recht als ontologische Kategorie in Anspruch genommen, sofern in der Erzeugung, Bearbeitung und Aneignung der gegenständlichen Welt der Mensch sich seine Wirklichkeit gibt, ist die Arbeit der wirkliche Ausdruck der menschlichen Freiheit. Auch in seinem 1933 publizierten Beitrag über die philosophischen Grundlagen des wirtschaftswissenschaftlichen Arbeitsbegriffs bezeichnet Marcuse Arbeit und Lebensnot als ontologischen Tatbestand. In späteren Schriften hat Marcuse diese Problematik als Bedürfniskritik wieder aufgegriffen. Angelegt ist hier eine Ontologie des Menschen, innerhalb derer erst die konkreten Charaktere der Arbeit ihre Entwicklung erfahren könnten. Erstmals rückt jetzt das Konzept der Praxis selbst in den Vordergrund, und das, was zuvor noch radikale Tat hieß, kann nun in Begriffen der entfremdeten Arbeit, der Entäußerung und Vergegenständlichung gefasst werden, und zwar nicht mehr auf der Basis eines abstrakten Daseins, sondern auf der Grundlage eines konkreten, produzierenden gesellschaftlichen Seins, auf der Grundlage eines Subjekt-Objekt-Verhältnisses. Auch seine spätere utopische, emanzipatorische Dimension nimmt Marcuse hier bereits in den Blick. Zitat, so ist die Praxis im Reiche der Freiheit die eigentliche Praxis, auf die alle andere Arbeit als auf ihr Ende ausgerichtet ist, die freie Entfaltung des Daseins in seinen wahren Möglichkeiten. Dies deutet auf eine Dimension, deren Sein und Geschehen konstruiert wird durch das Sein und Geschehen des geschichtlichen menschlichen Daseins, durch seinen ontologischen Ort innerhalb der Totalität des Seienden. Der in jenem ontologischen Ort des Menschen gründende Sinn der Arbeit kann also, da konstitutiv für alle menschliche Praxis, aus keiner Dimension derselben ausgeschaltet werden. Daher ist auch jede echte ökonomische Theorie ausdrücklich oder unausdrücklich verkoppelt mit einer sie transzendierenden Ontologie des Menschen. Zitat Ende. Insofern ergibt sich die neue Bedingung für eine Ontologie. Nicht geht es darum, die Frage nach dem Sinn des Seins zu explizieren, wie es Heidegger unternimmt, sondern darum, das menschliche Sein zu entwerfen, die Dimensionen menschlicher Praxis zu erfassen. Die Ontologie bezeichnet die Selbstfreisetzung des Menschen, den emanzipatorischen Prozess, der gewissermaßen durch die Selbstentfremdung des Menschen notwendig hindurchführt, und diese Notwendigkeit ist das Hegelsche Motiv der Geschichtlichkeit des Menschen. Marcuses Ontologie fundiert in der Geschichtlichkeit des Daseins die Notwendigkeit und Möglichkeit der Revolution. Zitat: Gerade der unbeirrte Blick auf das Wesen des Menschen wird zum unerbittlichen Antrieb der Begründung der radikalen Revolution. Dass es sich in der faktischen Situation des Kapitalismus eben nicht nur um eine ökonomische oder politische Krise handelt, sondern um eine Katastrophe des menschlichen Wesens, diese Einsicht verurteilt jede bloße ökonomische oder politische Reform von vornherein zum Scheitern und fordert die totale Revolution. Siebtens. Marcuse liest Marx' Ontologie der Praxis als positive Theorie der Revolution, ebenso wie umgekehrt die Marx'sche Theorie als kritische Theorie der revolutionären Praxis, die als Ontologie des konkreten geschichtlichen Daseins des Menschen verstehbar ist. Marcuse interpretiert dafür die ökonomisch-philosophischen Manuskripte als unbedingten Beleg für Marx' Auseinandersetzung mit Hegel, mehr noch, die Marx'sche Kritik der politischen Ökonomie, seine kritische Theorie der Praxis, ist als Kritik der Hegelschen Ontologie zu lesen. Hier schließt Marcuse mit seinem Habilitationsversuch Hegels Ontologie und die Theorie der Geschichtlichkeit an. Zwar vermerkt Marcuse, dass das, was diese Arbeit etwa zu einer Aufrollung und Klärung der Probleme beiträgt, sie der philosophischen Arbeit Martin Heideggers verdankt, doch Heidegger wird in der Studie kein einziges Mal erwähnt. Ziel der Studie ist es, Hegels System der Logik als Ontologie zu interpretieren, im Hinblick auf die Geschichtlichkeit als Seinsbestimmung des menschlichen Lebens. Das Zentrum der Hegelschen Ontologie, so Marcuses These, ist der Seinsbegriff des Lebens, wobei sich Marcuse mit Leben ebenso wie mit Geschichtlichkeit nicht nur auf Hegel, sondern auf Dilthey bezieht. Marcuses Ontologie beschränkt sich dabei weder auf den Sinn des Seins noch auf das Sein des Seienden. Marcuse fasst das Leben ontologisch als Selbstbewusstsein, das Sein als Existenz, als Einheit von Subjektivität und Objektivität. Damit steht Marcuses Ansatz diametral der Heideggerschen Fundamentalontologie entgegen, unabhängig davon, ob Marcuses Ontologiebegriff ontologisch haltbar ist. Das Sein lebt in seiner Welt als der Voraussetzung seines eigenen Seins, schreibt Marcuse. Das Leben erfüllt den als Grundansatz ergriffenen Sinn von Sein. Es ist die volle Einheit von Subjektivität und Objektivität. Damit aber rückt das Sein des Menschen, das Leben, in das Zentrum der Ontologie. Zitat Ende. Das heißt aber, dass sich Ontologie in eine Geschichte des Seins auflöst. Mit Blick auf die nachfolgenden Schriften Marcuses muss man sagen, die Ontologie wird in einer kritischen Theorie aufgehoben.